Einen recht schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich mal wieder hier zu sein, zu predigen. Wir gehören zur Gemeinde. Vor einigen Wochen habe ich dieses Thema gestellt bekommen, zum Segen gesetzt im Alltag. Ich bin jemand, der sofort spontan Ja sagt, aber wenn man dann mehrmals darüber nachdenkt, da fragt man sich oft, habe ich das richtig gemacht? Habe ich sofort Ja gesagt? Habe ich da was zu falsch gemacht? Mich beschäftigt seither dieses Thema intensiv und Philipp, ich gebe zu, langweilig ist es mir selten im Leben. Diese JMS-Predigtreihe finde ich sehr gut. Letzten Sonntag hat Daniel Mattes damit begonnen und eine sehr gute Einführung gegeben. Mein Name ist Hans Wurster, ich bin Mitglied hier in der Gemeinde. Ich bin kein Theologe. Mein Alltag ist in einer Kommune im öffentlichen Dienst. Ich bin Ortsbaumeister und leite das Bauamt. Zum Segen gesetzt im Alltag. Ja, zum Segen gesetzt im Alltag. Heute ist Sonntag, heute ist nicht Alltag. Alltag ist morgen wieder. Und ich habe mich gefragt, bin ich in meinem Job zum Segen gesetzt? Wie oft hören wir das? Der Herr segne dich. Jedes Mal im Gottesdienst am Schluss. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Nicht nur sonntags gehört es dazu. Viele Eltern segnen ihre Kinder täglich. Morgens, wenn sie in die Kinder- oder Schule gehen. Abends, wenn sie ins Bett gehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Beim Essen sprechen wir, komm Herr Jesu, sei du unser Gast und segne das Essen. Segne uns, was du uns beschert hast. Oder ein anderes Gebet, Gott segne das Essen und die, die es zubereitet haben. Aber über das tägliche Segnen hinaus gibt es ja noch andere Segnungsmomente. Da gibt es die Einsegnung von den kleinen Kindern hier in der Gemeinde oder die Taufe. Da gibt es den Einsegnungsunterricht, der Konfirmandenunterricht. Und im Gottesdienst gibt es dann die Einsegnung, dieses Fest, die Konfirmation. Bei Hochzeiten wird das Paar gesegnet. Und natürlich Geburtstage. Frage, hat heute jemand Geburtstag? Anscheinend keiner. Aber im Livestream gibt es bestimmt Leute, die haben Geburtstag. Da singt man viel Glück und viel Segen. Und dann gibt es diesen Reisesegen, viele Reisegebete. Und ein irischer Reisesegen, der mir sehr gut gefällt, der Herr segnet. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu nehmen, um dich vor Gefahren zu schützen. Der Herr sei hinter dir, um dich vor dem Heimtücken des Bösen zu bewahren. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich der gütige Gott. Heute, morgen und immer. Und dann gibt es diese Segnungsworte vor Prüfungen, vor schwierigen Aufgaben. Segnungen vor Operationen. Politiker werden gesegnet. Präsidenten segnen ihr Land. God bless America. Auf so vielen Glückwunschkarten ist geschrieben und Gottes Segen. Segen bekommen ja nicht nur Menschen und Personen, sondern es werden auch Häuser gesegnet beim Richtfest. Und später am Eingang, da hängt ein Schild, der Herr segnet dieses Haus und die da gehen ein und aus. Nicht nur Privathäuser werden gesegnet, Gemeindehäuser, Feuerwehrgerätehäuser, Betriebe, Geschäfte, ja, sogar Motorräder werden gesegnet. Segen ist sind nicht nur fromme Wörter, sondern das hat Auswirkungen. Das wissen nicht nur die Menschen, die Gott kennen, sondern auch die, die Gott noch nicht kennen. Segen wird oft gewünscht und nachgefragt. Was heißt es eigentlich, segnen? Wer segnet wen? Und was passiert dabei? Solche Fragen kommen nicht nur Kindern in den Sinn, wenn sie sich über Gott und den Glauben Gedanken machen. Nicht selten bleiben wir Erwachsenen eine Antwort schuldig. Hier eine Kindergeschichte. Ich habe sie auf der Homepage vom Deutschlandfunk gefunden. Ein Pfarrer fragt nach dem Segen die Kinder und bekommt folgende Antworten. Wenn man gesegnet wurde, dann denke ich mal, ist man mutiger als sonst und fühlt sich groß. Ein anderes Kind. Der Pfarrer sagt in der Kirche auch oft, der Segen sei mit dir oder so etwas in der Art. Es muss nicht speziell der Pfarrer sein oder die Eltern. Jeder kann einen segnen. Ein anderes Kind. Wenn man gesegnet ist und andere einen gut zuredet, dann hat man mehr Mut. Und wenn man sagt, du schaffst das eh nicht, dann hat man doch auch ein schlechtes Gefühl. Ein anderes Kind erzählt, im Flugzeug, dass das Flugzeug nicht abstürzt, da habe ich mal jemanden gesehen, der das gemacht hat. Wir speziell machen es jetzt nicht so, aber wir hoffen es. Da war eine Frau, die hat auch ein Baby, das hat sie in den Arm genommen und dann hat sie ein Kreuz um sich gemacht und das Baby gesegnet. Der Pfarrer erläutert, das Wort segnen leitet sich aus dem lateinischen signare ab. Signare heißt bezeichnen, unterzeichnen. In diesem Fall mit dem Zeichen des Kreuzes benedictere, das lateinische Wort für segnen, bedeutet wörtlich Gutes sagen, Gutes wünschen mit einem Zeichen, mit einer Berührung. Ist der Segen eine freundliche Geste oder ein Zauberspruch? Die Kinder spüren, dass Zuspruch stark und mutig macht. Ist ein Kreuz auf die Stirn gezeichnet mehr als ein gutes Zureden eines freundlichen Menschen? Wenn ein Mensch den anderen segnet, manifestiert sich eine Dreierbeziehung zwischen Gott, Mensch und Mensch. Der Pfarrer erklärt das wie folgt, und jetzt habe ich zwei Leute aus der Band gefunden, die kurz etwas vorlesen. Ich darf euch bitten.
Vater, ich will endlich meinen Weg durch die Wüste machen. Ich möchte in die Stadt auf der anderen Seite der großen Berge.
Du weißt, dass das gefährlich ist und dass du dort ganz auf dich allein gestellt bist.
Ja, ich weiß das. Aber ich möchte es trotzdem versuchen.
Dann lass mich mir diesen Mantel mitgeben. Er soll dich umhüllen und ich beschützen vor den Gefahren auf deinem Weg.
Er soll mich beschützen? Ein Mantel? Er kann mich wärmen und den Wind abhalten, aber... beschützen vor Räubern und wilden Tieren?
Ja, du wirst sehen, dass er dir eine besondere Kraft gibt.
Aber was ist das für ein Mantel? Woher nimmt er die Kraft, mich zu schützen?
Es ist darin ein besonders kostbarer Faden eingewoben. Er ist feiner als Seide, wärmer als Ziegenhaar, haltbarer als Wolle. Dieser Faden ist ganz und gar aus Gottes Liebe gesponnen. Jeder Mensch, der geboren wird, bekommt diesen Faden mit. Von Anfang an.
Jeder Mensch? Ich auch?
Du auch, natürlich. Du trägst ihn im Haar, um dein Handgelenk, in der Tasche. Du weißt es nur noch nicht. Du wirst ihn finden, wenn du ihn brauchst.
Aber wenn ich den Faden doch immer bei mir trage, wozu brauche ich dann den Mantel?
Meine Arme sind nicht lang genug, um dich zu halten, wenn du fort bist. Deshalb soll dich wenigstens mein Mantel berühren. Als ich zum ersten Mal über die Berge gegangen bin, hat mir mein Vater den Mantel gegeben. Auch du wirst ihn nicht für dich behalten. Aber vergiss nie, was dem Mantel seine Kraft gibt. Du bist es nicht. Ich bin es nicht. Es ist Gottes Liebe.
So, diese Geschichte. Woher hat ein Mensch überhaupt die Vollmacht zu segnen? In der Bibel, im Buch Genesis, segnet Gott die Tiere, die er geschaffen hat, und dann die Menschen. Und er versieht sie mit einem Auftrag. Ich lese diese Stelle. Gott schuf den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch, bevölkert die Erde und werft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über die Tiere, die sich auf dem Land regen. Gott hat alle Lebewesen gesegnet. Aber dem Menschen gab er eine noch größere Vollmacht. Er soll sich die Schöpfung untertan machen. Der Mensch täte gut daran, zu begreifen, dass dies der erste Auftrag Gottes ist, seinen Segen weiterzugeben an alle Lebewesen und nicht die Schöpfung auszubeuten. Der Mensch soll Gottes Segen weitergeben. Der Herr sprach zu Abraham: Zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Meine PowerPoint-Präsentation ging nicht so richtig hier in das System rein, aber Sie haben ja den Text gehört. Barach heißt Segen auf Hebräisch. Das bedeutet, mit heilvoller Kraft begaben. Damit ist gleichzeitig das Gesegnetsein und das Segnen gemeint. Beides gehört untrennbar zusammen. Wer segnet, tut dies im Operativ. Er spricht einen Wunsch aus. Gott segne dich. Gott behüte dich. Das ist keine Feststellung, sondern ein Wunsch. Der segnende Mensch hat die Dinge selber nicht in der Hand. Er will sie mit der Kraft seines eigenen Glaubens in Gottes Obhut geben. Sei es das Wohl eines Kindes oder eines Menschen, sei es die Ernte oder der Friede im Haus oder der Schutz auf Reisen. So wie es im Psalm 121 heißt. Der Psalm beginnt: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Da heißt es im Vers 5: Der Herr sei dein Hüter. Der Herr gibt dir Schatten. Er steht dir zur Seite. Bei Tag wird dir die Sonne nicht schaden, noch der Mond in der Nacht. Der Herr behüte dich vor allem Bösen. Er behüte dein Leben. Er behüte dich, wenn du fortgehst und wiederkommst, von nun an bis ins Ewigkeit. Das Gegenteil von Segen ist, Sie wissen es, Fluch. Dazu lese ich eine Geschichte aus der Bibel, aus dem 4. Mose 22. Die Geschichte ist überschrieben: Bileam soll Israel verfluchen. Die Moabiter und ihr König Balak, der Sohn von Zippor, hörten, wie die Israeliten die Ammoniter vernichtet hatten. Da packte sie die Angst vor dem gewaltigen Heer der Israeliten. Sie berieten sich mit den führenden Männern von Midian und sagten zu ihnen: Bald werden diese Horden auch unsere Ländereien abfressen, wie das Vieh die Weiden abgrast. Balak sandte Boten nach Petor, einer Stadt am Euphrat, in seinem Heimatland. Von dort sollten sie Bileam, den Sohn von Beor, um Hilfe holen. Balak ließ ihm ausrichten: Ein Volk ist aus Ägypten gekommen und hat sich unsere Gegend breit gemacht. Sein Heer steht an unserer Grenze und bedroht uns. Wir sind ihm völlig unterlegen. Deshalb brauchen wir deine Hilfe. Komm doch und verfluche dieses Volk. Denn wir wissen, wenn du jemand segnest, dann gelingt ihm alles. Und wenn du jemand verfluchst, dann ist er verloren. Mit deiner Hilfe können wir sie vielleicht besiegen und aus dem Land vertreiben. Die führenden Männer der Moabiter und Midianiter zogen also zu Bileam und sie brachten seinen Lohn gleich mit. Als sie ihm Balaks Botschaft ausgerichtet hatten, antwortete Bileam: Bleibt heute Nacht hier. Morgen werde ich euch mitteilen, was der Herr mir sagt. Da blieben die Fürsten aus Moab bis zum nächsten Tag in Petor. In der Nacht erschien Gott Bileam und fragte: Was sind das für Männer bei dir? Bileam antwortete: Sie kommen von dem moabitischen König Balak, dem Sohn von Zippor. Ein Volk aus Ägypten sei bei ihm eingefallen und hat das ganze Land besetzt. Nun soll ich hingehen und diese Leute verfluchen. Balak hofft, dass er sie dann besiegen und vertreiben kann. Gott befahl Bileam: Geh nicht mit. Verfluche dieses Volk nicht, denn ich habe es gesegnet. Am Morgen stand Bileam auf und sagte zu den Abgesandten, und das müssen Sie jetzt selber zu Hause weiterlesen, was er gesagt hat, und dann dürfen Sie auch noch herausfinden, wie ein Esel ferngesteuert wurde. Fluch oder Segen? König Balak wusste, Sieg oder Niederlage entscheidet sich am Segen. Wir sagen das auch oft: An Gottes Segen ist alles gelegen. Was Segen ist, erkennen wir nicht sofort. Zum weiteren Verständnis eine etwas modifizierte Geschichte von Christian Morgenstern. Manche wissen es, ich liebe Geschichten. Morgenstern hat seine Geschichte überschrieben mit Glück und Unglück. Ich habe sie modifiziert und dieses Glück durch Segen ersetzt. Eines Tages, so die Geschichte, lief einem Bauern ein einziges Pferd fort. Und es kam nicht mehr zurück. Da hatten die Nachbarn Mitleid mit dem Bauern und sagten: Du Ärmster, dein Pferd ist weggelaufen, welch ein Unglück. Der Landmann entgegnete: Wer sagt denn, dass dies ein Unglück ist? Und tatsächlich kehrte nach einigen Tagen das Pferd zurück und brachte ein Wildpferd mit. Jetzt sagten die Nachbarn: Erst läuft das Pferd weg und dann bringt es noch ein zweites mit. Was ist das bloß für ein Segen? Der Bauer schüttelte den Kopf. Wer weiß, ob das ein Segen ist? Das Wildpferd wurde vor dem ältesten Sohn eingeritten. Dabei stürzte er und brach sich das Bein. Die Nachbarn eilten herbei und sagten: Welch ein Unglück! Aber der Landmann gab zur Antwort: Wer will wissen, ob dies ein Unglück ist? Kurz darauf kamen die Soldaten des Königs und zogen alle jungen Männer des Dorfes für den Kriegsdienst ein. Der älteste Sohn des Bauern ließen sie zurück mit seinem gebrochenen Bein. Da riefen die Nachbarn: Was für ein Segen, dein Sohn wurde nicht eingezogen. Glück und Segen, Glück und Unglück wohnen eng beieinander. Wer weiß schon immer sofort, ob ein Unglück nicht doch ein Segen ist. So ist es, wie Jesus es sagt: Hernach werdet ihr es erfahren. Nun eine persönliche Geschichte. Meine Mutter und wir Geschwister hatten nicht viel von unserem Vater. Er war viel unterwegs und wenig zu Hause. Als kleines Kind dachte ich mal, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn sie dem den Führerschein nehmen würden, dann wäre er mehr zu Hause. Das passierte nicht. Passiert ist, dass er mit über 70 einen Schlaganfall bekommen hat und nicht mehr Auto fahren konnte. Er war halbseitig gelähmt. Was für ein Schicksal, was für ein Unglück. Von dem Tag an konnte er wirklich nicht mehr Auto fahren. Meine Mutter hat ihn immer mal wieder gefahren. Er wurde von meiner Mutter 10 Jahre lang gepflegt, betreut. Die beiden waren Tag und Nacht beieinander. Wir Kinder haben ihn regelmäßig besucht und immer mit ihm ein paar Worte gewechselt. 10 Jahre nach dem Schlaganfall ist mein Vater friedlich eingeschlafen. Nach dem Tod hat meine Mutter gesagt, dass diese 10 Jahre waren die besten Jahre und die schönsten Jahre in unserer Ehe. Schlaganfall, ein Segen. Ich liebe Jesus. Er hat immer wieder Geschichten erzählt. Die Geschichte, die in Lukas 12, die er in Lukas 12 erzählt hat, beginnt mit Erbstreitigkeiten. Mal sehen, ob es geht. Lukas 12, ich lese ab Vers 13. Da rief einer aus der Menge: Lehrer, sag doch meinem Bruder, er soll unser Erbe gerecht mit mir teilen. Jesus wies ihn zurück. Bin ich etwa euer Richter oder euer Vermittler in Erbstreitigkeiten? Dann wendete er sich an alle: Hütet euch vor Habgier. Wenn jemand auch noch so viel Geld hat und das Leben, kann er sich damit nicht kaufen. An einem Beispiel erklärte er seinen Zuhörern, was er damit meinte. Ein reicher Gutsbesitzer hatte eine besonders gute Ernte. Und ich ergänze, eine segensreiche Ernte. Er überlegte, was soll ich bloß tun? Ich weiß gar nicht, wo ich das alles unterbringen soll. Jetzt habe ich eine Idee. Ich werde die alten Scheunen abreißen und neue bauen. So groß, dass ich das ganze Getreide, ja alles, was ich habe, darin unterbringen kann. Dann werde ich zu mir sagen, du hast es geschafft, für lange Zeit ausgesorgt. Ruhe dich aus, lass es dir gut gehen, iss und trink und genieße das Leben. Aber Gott entgegnet ihm: Wie dumm du doch bist. Noch in dieser Nacht wirst du sterben. Wer bekommt dann deinen ganzen Reichtum, den du angehäuft hast? Und Jesus schloss mit den Worten: So wird es allen gehen, die auf der Erde für sich selber Reichtümer anhäufen, aber mit leeren Händen vor Gott stehen. Es gibt Voraussetzungen für Segen. Mit vollen Händen vor Gott stehen. Schätze im Himmel haben. Der reiche Gutsbesitzer stand mit leeren Händen vor Gott. Er hatte sich keine Schätze im Himmel angesammelt. Wir leben in einem Reich, in einem Land, wo wir reich gesegnet sind. Eins der reichsten Länder der Erde. Wir haben einen Sozialstaat. Keiner muss Mangel leiden. Dann haben wir Freunde. Wir haben eine Gemeinde. Wir müssen keinen Hunger leiden. Wir haben eine hervorragende ärztliche Versorgung. Wir haben unser Auskommen. Wir haben einen Job. Wir haben eine riesige Auswahl, wenn wir in den Supermarkt gehen. Wir haben ein Dach im Kopf. Wir sind reich gesegnet. Keiner von uns steht mit leeren Händen da. Wir haben auch hier Schätze. Vermögen, Gold und Betongold. Wie stehen wir vor Gott da? Hoffentlich nicht mit leeren Händen. Denn die Sachwerte, so sagt es Jesus, die wir hier haben, die können faulen. Motten können sie fressen. Sie können rosten. Diebe können sie stehlen. Wie stehen wir vor Gott da? Stehen wir bei ihm mit leeren Händen oder haben wir einen Schatz bei ihm? In Malachi 3, Vers 10 lesen wir von weiteren Voraussetzungen für den Segen Gottes. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Ernte in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusentore des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. In meinem Job komme ich immer mal wieder auch auf Baustellen. Da war ein Handwerker, der war mit dem Innenausbau beschäftigt und irgendwas hat nicht richtig funktioniert. Und als er mich sah, sagte er zu mir: Wenn du jetzt nicht gekommen wärst, hätte ich richtig geflucht. Warum hat er nicht geflucht? Weil ich gekommen bin? Hat er geflucht, als ich wieder weg war? Fluch oder Segen? Bin ich ein Segen und habe seinen Fluchen verhindert? Wir wissen aus der Bibel, aus der Johannes 3,10, aus einem Munde kann Segen und Fluch kommen. Seit ich mich mit diesem Thema Segen im Alltag beschäftige, frage ich mich immer wieder, habe ich mich immer wieder gefragt, bin ich ein Segen? Wenn ich auf die Arbeit komme oder auf die Baustelle, wenn ich in Besprechungen bin, in Sitzungen, bin ich ein Segen? Was hat es für Auswirkungen, wenn ich komme? Freuen sich die Menschen, die Mitarbeiter, oder wechseln sie das Thema? Wie reagieren sie auf meine Anwesenheit, auf mein Reden? Nehmen sie mich in ihr Thema mit ein oder wechseln sie es und verschwinden sie? Bin ich ein Segen? Die Frage möchte ich an euch alle geben. Seid ihr ein Segen zu Hause, in der Familie, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz? Wir Mitarbeiter im Rathaus, im Bauamt, haben ein sehr gutes Verhältnis untereinander. Wir gehen oft auch mal gemeinsam zum Essen. Die Tür zwischen meinem Büro und meinem Vorzimmer ist meist offen. Wir begegnen sehr freundlich einander und reden auch ein paar private Dinge. Jeder weiß vom anderen etwas. Vor kurzem kam ich ins Büro und ging übers Vorzimmer in mein Büro und dann sagt meine Sekretärin: Herr Wurster, haben Sie neue Schuhe? Ich musste grinsen. Sie hat guten Morgen gesagt und sofort gesehen, dass ich neue Schuhe habe. Und es ist schön, wenn man so miteinander umgeht, so ein Verhältnis hat. Bin ich ein Segen? Sind wir ein Segen? Bist du ein Segen? Ich möchte noch eine Geschichte erzählen aus meinem Alltag. Da kam eine Frau zu mir, eine ältere Frau, wegen der Straßenlampe auf ihrem Grundstück. Und Sie wissen, im öffentlichen Dienst ist das so eine Sache mit den Straßenlampen. Ich konnte das mit ihr klären. Ich wusste aber, dass die Frau ein Grundstück hat. Wenn wir da einen Streifen davon bekommen würden, als Gemeinde, könnten wir einen Radweg verbinden. Das sind nur 100 Meter, wo der Radweg auf einer Seite aufhört und dann müssen die Radfahrer einen großen Umweg machen und auf der anderen Seite wird zum Radweg. Und dann habe ich zu ihr gesagt: Liebe Frau, wäre es nicht möglich, dass wir dieses Grundstück bekommen würden, zumindest einen Streifen oder vielleicht pachten können oder so hin. Das war wie an der Wand gesprochen. Und dann dachte ich, jetzt versuche ich mal eine andere Strategie. Ich sage: Gute Frau, die Frau hat gesagt, ich kann es gar nicht alleine entscheiden, dieses Grundstück gehört meiner Schwester und mir. Und dann sagte ich zu ihr: Dann kommen Sie doch mal mit Ihrer Schwester vorbei, dann reden wir miteinander. Dann sagt sie zu mir: Mit meiner Schwester rede ich seit 20 Jahren nicht mehr. Dann sagt sie: Das ist aber nicht gut. Mit der rede ich seit 20 Jahren nicht mehr und mit der rede ich nie mehr. Und dann fing mir ein, habe ich gesagt, was machen Sie, wenn Sie einmal da oben vorm lieben Gott stehen und er fragt Sie, warum Sie mit Ihrer Schwester nicht mehr geredet haben? Das hat sie ein bisschen betroffen gemacht. Und dann sagte sie mir spontan, dann fragt er das Gleiche auch meine Schwester. Die Frau ist ein paar Monate später an Demenz erkrankt und inzwischen verstorben. Ich weiß nicht, was der liebe Gott sie da oben gefragt hat. Aber das war für mich schon eine entscheidende Geschichte. Ja, ich hoffe, dass Sie in Ihrer Familie nicht solche Probleme haben, dass Sie mit Geschwistern, Eltern, Verwandten reden. Und auch in der Nachbarschaft. Und an meinem Job habe ich sehr oft die Diskussion, dass Nachbarn nicht mehr miteinander reden, dass sie sich nicht mehr mal anschauen. Ist es bei Ihnen so? Als Segensmenschen, als Gesegnete von Gott, sollte es bei uns doch nicht so sein. Im öffentlichen Dienst ist es auch so, dass wir unsere Mitarbeiter bewerten müssen. LOB heißt das, leistungsorientierte Bezahlung. Je nachdem, das ist ein Punktekatalog, wo wir durchgehen müssen. Und ich muss diese Gespräche mit meinen Mitarbeitern führen und ich habe mir angewöhnt, auch bei solchen Gesprächen meine Mitarbeiter zu fragen, und wie schätzen Sie mich ein? Und das ist immer interessant und eine ehrliche Sache inzwischen. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir das machen. Und dieses Mal habe ich gefragt, bin ich ein Segen fürs Amt, für Sie? Und mit der Frage haben die Mitarbeiter so irgendwie nicht gerechnet. Und da kommen interessante Antworten. Eine Antwort war, Herr Wurschler, Sie wissen doch, ich bin nicht so christlich. Segen ist christlich, ja. Ich selber werde von meinem Chef auch bewertet. Und da hatte ich letzte Woche dieses Gespräch und es war ein sehr interessantes Gespräch. Und ich habe ihn dann gefragt, mein Chef, bin ich ein Segen hier im Rathaus, im Amt? Und mein Chef, der hat ja studiert, ist ja Professor, nicht Professor, er ist Doktor und der ist ja nicht auf den Mund gefallen. Und wir haben sehr viel über solche Dinge geredet. Und er hat erstmal die Sachwerte aufgezählt, die ich bewirkt und bewerkstelligt habe. Und dann hat er gesagt, ja, er verbindet auch Segen mit Sympathie. Wenn ich irgendwo hinkomme, so sagt er, verbreite ich Sympathie, ich bin sympathisch, Segen und Sympathie. Das war ein Gedankenansatz, den ich so nicht überlegt hatte, aber ich fand es gut. Wenn wir irgendwo hinkommen, sind wir freundlich, lächeln wir, sind wir sympathisch. Nochmals die Frage, bist du, sind Sie ein Segen in Ihrem Umfeld, in Ihrem Alltag, an Ihrem Arbeitsplatz? Was ist dieser Segen oder was könnte dieser Segen sein? Viele kennen Martin und Bärbel Beck. Sie kamen ursprünglich aus Dettingen in Erms. Martin war CVD im Vorstand und sie gingen dann als Missionare nach Afghanistan. Martin ist Ingenieur und hat in Afghanistan Kleinwasserkraftwerke gebaut, damit die Leute Strom haben. Martin ist nicht der, der bei Großveranstaltungen Menschen zur Entscheidung ruft. Aber er versteht was von Strom, von Kraftwerken, Kleinkraftwerken. Er war für die Menschen dort vor Ort ein Segen. Natürlich durch die Situation, die dort dann eingetreten ist, mussten sie wieder nach Hause reisen. Praktische Hilfe, das kann ein Segen sein. Das ist ein Segen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ein Mitarbeiter von unserem Bauamt, Gebäudemanagement, der hat mich nach dieser Katastrophe im Ahrntal gefragt, hätten Sie ein Problem, wenn ich freinehme und dahin gehe und helfe? Und er hat gesagt, überhaupt nicht. Ich freue mich drüber. Mein Chef hat es auch genehmigt und dann ist er da hingefahren, eine Woche. Ich habe jeden Tag seinen Status im WhatsApp angeschaut und die Bilder. Erschreckend, was da passiert ist. Auf der anderen Seite habe ich mich gefreut, dass er da hinging. Und dann war er ein paar Wochen hier bei uns im Amt und jetzt hat er wieder gefragt, diesmal möchte ich 2 Wochen gehen. Und ich sage, kein Problem, bitte gehen Sie, alles in Ordnung. Zurzeit ist er dort und ich gehe davon aus, dass er morgen wieder zur Arbeit erscheinen wird. Wieder habe ich seinen Status angeschaut. Ich habe die Bilder, die Plakate gesehen, wo sich die Menschen bedankt haben. Er hat eine Nachricht reingestellt, wo einer mit der Trompete, eine ganze Gruppe stand da, hat gespielt, hat vom Leonard Cohen gespielt, Halleluja. Die Menschen waren so dankbar, sind so dankbar. Ja, Segen, ein gutes Wort, eine wohltuende Geste, ein lächelnder Blick. Ich versuche zurzeit bei dieser ganzen Geschichte 1G, 2G, 3G immer ein anderes Thema zu wählen und freundlich zu sein. Da verbohren sich manche und die hören da von Verwandtschaft, von irgendwelchen Leuten hören sie da schlimme Sachen. Ich versuche das immer wieder abzuwenden. Ich möchte ein Segen sein. Wir dürfen ein Segen sein und wir dürfen Gott darum bitten, beten. Zurzeit lese ich in einem Buch, A Call to Spiritual Reformation, da schreibt der Autor D.A. Johnson, bete bis du betest. Das hat mich ein bisschen irritiert. Bete bis du betest. Ich habe das dann genauer nachgelesen und er erklärt das mit einem Beispiel. Ungezogene Jungs ziehen um die Häuser und putzen die Klingeln. Ihr alle kennt das. Und danach rennen sie weg. Und wenn dann jemand kommt und schaut, wer da ist, ist niemand mehr da. Und er schreibt, so beten viele Menschen. Sie klingeln bei Gott und dann sind sie weg. Und deshalb möchte ich einfach hier zum Schluss bitten, klingle nicht nur bei Gott. Rede mit ihm. Bete, bis du betest. Wir dürfen um Segen bitten. Er will uns segnen und wir sollen ein Segen sein. Noch eine andere Anweisung zum Schluss, Lukas 6, 28. Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, hasset, die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Feinde lieben. Nicht nur die Freunde, das ist einfach. Feinde lieben. Wir sind gesegnet und sollen ein Segen sein. Wir sollen unsere Beziehung zu Jesus intensivieren. Das haben wir gesungen, von Markus gehört, an diesen Strom angeschlossen sein. Ein Segen sein für andere. Und das hat etwas mit dir zu tun, mit deiner Beziehung zu Gott. Sei ein Segen. Es gibt viel zu tun. Beten, bis sie beten. Gottes Segen. Haben wir ein Lied? Ja, alles klar. Also ich sage Amen.